Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy Cheesy Digital. Es freut mich sehr, heute den Leiter der Digital Factory in Dornbirn, Robert Merz, begrüßen zu dürfen. Robert, schön, dass du da bist.
Hallo Rudi, danke für die Einladung. Es ist schön, bei euch zu sein.
Du bist ja kein ganz Unbekannter in Vorarlberg. Viele kennen dich sicher noch von deinen vielen Tätigkeiten an der Fachhochschule. Aber viele sind ja nicht alle. Und daher würde ich dich trotzdem um eine kurze Vorstellung bitten.
Ja, sehr gerne, Rudi. Ich komme ursprünglich aus Salzburg, bin dann nach Wien an die TU gegangen, habe Elektrotechnik studiert. Von dort hat es mich nach Amerika gezogen, war dort in Gruppen involviert, die den 3D-Druck entwickelt haben. Man könnte sagen, das waren die ersten Kontakte mit dem Beginn der Digitalisierung vor ganz langer Zeit. Bin dann wieder zurück, war zeitlang in der Industrie bei BMW in München und dann hat es mich nach Vorarlberg verschlagen an die Fachhochschule. Ich habe dort zuerst im Bereich Robotik einiges aufgebaut, dann das Forschungszentrum Mikrotechnik. Dann hat es mich wieder ein bisschen weggezogen. Ich habe in Salzburg einen Studiengang für Mechatronik und ein Labor für Digitalisierung aufgebaut und bin vor 7 Jahren nach Dornbirn zurückgekommen, habe dort die Digital Factory gegründet und leite sie heute immer noch.
Ein sehr spannender Werdegang und klingt definitiv nach einem Digitalexperten, ist sehr erfreulich. Robert, was werden wir denn heute alles über die Digital Factory erfahren?
Ja, die Digital Factory ist mittlerweile ein außeruniversitäres Forschungszentrum. Wir haben sie vor einigen Jahren aus der FH ausgegründet in eine eigene GmbH, gemeinsam mit dem AIT, dem Austrian Institute of Technology von Wien. Und wir beschäftigen uns mit sehr verschiedenen Themen, teilweise auch visionären Themen im Bereich der Digitalisierung, vorwiegend für Unternehmen in der Produktion und in der Logistik. Ja, wir arbeiten an Datenräumen, an Zukunftsthemen wie zum Beispiel dem Federated oder Privacy Preserving Learning. Da werden wir sicher halt noch darüber sprechen, was sich da dahinter verbirgt. Wir verwenden künstliche Intelligenz, um Simulationsmodelle zu entwickeln und diese dann für Optimierungsaufgaben einzusetzen. Oder ich habe eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie man verschiedene drahtlose Netzwerktechnologien gut kombinieren kann und von überall die Vorteile sozusagen für eine bestimmte Anwendung zu bekommen.
Viele spannende Themen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Wir haben momentan 12 Mitarbeiter. Mhm. Wir hatten nach Corona, wir haben schon mal 19 gehabt. Wir haben nach Corona einen Einbruch erlitten, weil die Akquisetätigkeit während der Corona-Zeit sehr schwierig war und sind momentan wieder im Begriff zu wachsen. Ich bin gerade dabei, den 4. neuen Dienstvertrag für heuer schon vorzubereiten. Also wir sind wieder auf Wachstumskurs.
Sehr schön, das ist gut. Dann haben wir jetzt die Themen etwas abgesteckt. Dann würde ich dich bitten, gehen wir ins Eingemachte. Sag uns, was ihr da Schönes macht.
Ja, was machen wir Schönes? eine Geschichte mal zum Aufwärmen. Ein Thema, das eine Gruppe bei mir begonnen hat, war für ganz schwierige Simulationsmodelle, die man physikalisch nicht mehr modellieren kann, Daten zu verwenden. Also das muss man sich so vorstellen. Üblicherweise werden Simulationsmodelle in Form von mathematischen Formeln, meistens sind es Differentialgleichungen, mehr oder weniger komplex, erstellt. Diese werden dann simuliert, da gibt es sehr gute Systeme dafür. Es gibt aber auch Prozesse, die sind sehr komplex und da fällt es dem Menschen relativ schwer, diese Differentialgleichungen hinzuschreiben oder aus dem Ärmel zu schütteln und so das Simulationsmodell zusammenzubauen. Gerade wenn es um komplexe Produktionsprozesse geht, um komplexe Abläufe, ist die Vielfalt an Gleichungen, die man brauchen würde, eigentlich zu viel. Und da kann man hergehen und man kann im Prinzip Daten aus den Prozessen, aus den Verfahren, aus den Abläufen aufzeichnen und dann diese Daten in eine bestimmte Form von neuronalen Netzen hineinfüttern und auf diese Art und Weise dann ein neuronales Netz trainieren, das bei bestimmten Eingaben Ausgangswerten, also die Werte, die dann in das Simulationsmodell hineingehen müssen, dann die entsprechenden Simulationen berechnet und dann die Ausgangswerte liefert, ohne dass man jemals Gleichungen in die Hand nehmen musste.
Neuronales Netz, das klingt nach KI.
Das ist KI oder eine Form von KI, ja, das ist richtig. Oder maschinelles Lernen, muss man richtig sagen. Es ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Das sind neuronales Netz, das sind Netze, wie der Name schon sagt, die aus Neuronen bestehen. Und Neuronen sind jetzt mathematische Gleichungen in diesem Fall, die in etwa das Verhalten eines Neurons im Gehirn von Menschen oder Tieren simulieren. Die sind eigentlich sehr einfach gebaut, die haben Eingänge. Diese Eingänge werden mit einem Gewicht, also mit einer Zahl, multipliziert. Dann wird das Ergebnis von allen Eingängen, die multipliziert wurden, aufsummiert. Und dann wird das verglichen mit einer Schwelle oder mit einer komplizierteren Funktion. Und dann liefert das einen Ausgangswert. Also es sind eigentlich sehr einfache mathematische Operationen, die man für ein Neuron kennen muss, nämlich multiplizieren, addieren und vergleichen. Und dann komplex wird das Ganze, weil wir dann viele solcher Neuronen in Netze mit verschiedenen Schichten zusammenschalten. Das können dann 1 Million Neuronen sein zum Beispiel, die in so einem Netz zusammengeschaltet sind. Und dann wird das Verhalten dieses Netzwerks relativ groß. Das kann man sich vorstellen, als ob man dann eine Gleichung hätte, die 1 Million oder noch mehr Parameter hätte, also diese Gewichte. Und beim Trainieren des neuronalen Netzes nimmt man jetzt einen Datensatz, wo man sowohl die Eingänge als auch die Ausgänge kennt, also wo man sagt, man setzt gewisse Aktionen. Nehmen wir an, ich trete aufs Gaspedal in einem Auto, das wäre der Eingang, wie stark ich dieses Gaspedal durchdrücke. Und der Ausgang könnte jetzt sein, wie verhält sich die Geschwindigkeit des Autos, wie schnell beschleunigt er, wie schnell fährt der weiter. Und jetzt hätte ich viele Messpunkte mit verschiedenen Eingangswerten und mit verschiedenen Ausgangswerten. Und dann optimiere ich diese Parameter, also diese Gewichte, die da im neuronalen Netz hinein multipliziert werden und optimiere die so, dass die Fehler, die bei diesen Trainingsdaten entstehen, möglichst gering sind. Dann überprüfe ich das noch mit einem Teil meines Datensatzes, den ich nicht zum Training verwendet habe, wie gut das geworden ist. Da kann ich dann feststellen, ob ich zu gut trainiert habe, weil wenn das Ergebnis dann sehr schlecht ist, habe ich zu gut trainiert. Das ist ein bisschen paradox, aber das ist so, weil dann hat das neuronale Netz zwar den Trainingsdatensatz sehr gut nachgebildet, aber kann alles, was nicht im Trainingsdatensatz ist, nicht sehr gut nachbilden. Dann habe ich ein bisschen übertrainiert, nennen wir das. Dann muss ich das neu machen und auf diese Art und Weise kann ich jetzt ein System erhalten, das mir bei bestimmten Eingängen dann die entsprechenden Ausgänge erzeugt, also ein Simulationsmodell.
Klingt extrem spannend. Wenn man es jetzt vom industriellen Hintergrund sieht, gibt es irgendein Anwendungsbeispiel? Also ich meine, jetzt war das Beispiel mit dem Auto. Was könnte man sich in der Industrie vorstellen?
Ja, es gibt in der Industrie ganz viele Anwendungsbeispiele von solchen Dingen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine chemische Reaktion oder ein thermisches Verhalten in irgendeinem Prozess auf diese Art und Weise nachbilden. Ich könnte überhaupt einen ganzen Prozess anschauen und abhängig von dem, was produziert wird, schauen, wie viele Ressourcen oder welche Ressourcen verbraucht dieses System. Oder was wir bei uns im Labor gemacht haben, wir haben mit dieser Methode Energiemodelle von unseren ganzen Anlagen, also von jedem einzelnen Roboter, von den Fräsmaschinen, vom Transportsystem gebaut. Und wir können jetzt in einer Simulation damit vorhersagen, wenn wir den Produktionsablauf kennen, den kennen wir aufgrund von den Bestellungen in unserem System, können wir sozusagen die Leistungskurven zeichnen, wie viel Leistung brauchen die Maschinen zu einem gewissen Zeitpunkt und können diese Simulationen dann wieder dafür verwenden, dass wir sagen, wie können wir unser Labor bei uns, aber es könnte dann auch ein Industriebetrieb sein, wie können wir den energiemäßig optimal betreiben. Das könnte jetzt bedeuten, dass wir sagen, also optimal könnte jetzt bedeuten, dass wir sagen, das ist möglichst günstig, also dass wir Strom oder andere Energieträger dann zukaufen oder dann verwenden, wenn sie billiger sind als wie sonst. Das könnte aber auch sein, dass wir sagen, ja, wir schauen aufs Wetter, wir schauen, wann viel Ökostrom, Sonnenstrom, Windstrom zur Verfügung steht und wir produzieren die Dinge, die energieintensiv sind zu diesen Zeitpunkten und zu Zeitpunkten, wo wenig Strom zur Verfügung steht oder wenig grüner Strom zur Verfügung steht, machen wir die Arbeiten, die wenig Ressourcen verbrauchen. Mhm. Man könnte auch hergehen und könnte sagen, ja, es gibt irgendwo bei Rohstoffen Mangel und es steht nicht genügend Rohstoff zur Verfügung. Wir hatten so Themen, was das Gas betrifft vor einiger Zeit, dass unter Umständen für sehr energiereiche Produktionen in der metallverarbeitenden Industrie nicht genügend Gas für die Wärmeproduktion zur Verfügung steht. Und es gibt größere Betriebe, die haben sehr viele Anlagen, sehr viele Prozesse. Da werden manche Rohstoffe oder Wärme auch mehrfach genützt. Also was zum Beispiel bei einem Prozess überbleibt, nützt der andere als Eingang. Und dort ist es sehr unübersichtlich, überhaupt zu wissen, was würde passieren, wenn ich aufgrund von Rohstoffmangel eine Fertigungsstraße abschalten muss. Welche Auswirkungen hat das im ganzen Unternehmen? Und mit diesen Verfahren kann man im Prinzip hergehen und kann eine Simulation auf die Beine stellen, die jetzt vorhersagen kann, welche Ressourcen werden wann wo gebraucht, und durch Durchspielen dieser Simulationen kann ich dann sozusagen herausfinden, wie kann ich jetzt bei Ressourcenmangel jene Teile der Produktion finden, die ich möglichst optimal wegschalte, das heißt, dass möglichst geringer Schaden verursacht wird oder möglichst geringe Verzögerung in der Produktion auftritt. Mhm.
Super spannend, da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast nur zu diesem Thema machen.
Das ist richtig, ja.
Aber ihr habt ja noch andere Themen bei der Digital Factory.
Das ist ganz richtig. Also eines unserer wichtigsten Themen momentan sind die Themen rund um die Datenräume. Mhm. Da haben wir eine eigene Gruppe, die sich damit beschäftigt, und wir haben mittlerweile auch einen Forschungsdatenraum aufgebaut, den man verwenden kann, um verschiedene Proofs of Concepts durchzuspielen und überhaupt einmal zu schauen, wie funktioniert so ein Datenraum. Das Thema ist wahrscheinlich noch komplexer als wie das vorhergehende Thema, das wir angesprochen haben. Da geht es eben im Großen und Ganzen auch um das Schlagwort Gaia X, das einige schon gehört haben. Das ist eine Form von Datenräumen oder sozusagen eine Art Richtlinie, wie Datenräume gemacht werden können, was die alles brauchen, wie die funktionieren können. Ist keine Implementierung, das sind im Prinzip nur Richtlinien. Und Datenräume sind insofern spannend, weil sie einige Probleme lösen werden, die wir jetzt mit Daten haben. Das größte Problem, das wir mit Daten in Wirklichkeit haben, ist das, dass keiner seine Daten sehr gerne hergibt, um sie von jemandem anderen analysieren zu lassen. Und das schränkt die Anwendungsbereiche etwas ein. Also es gibt durchaus Anwendungen, wo wir mehrere Parteien haben, die diese Daten produzieren. Denken wir an die Logistik, da gibt es Frechter, es gibt Kunden dieser Frechter, und ein Kunde transportiert aber seine Teile, also sozusagen die Lieferungen, die er selber macht, und die Zulieferteile, die er braucht, nicht mit einem Frechter. Um jetzt zum Beispiel erfassen zu können, wie viel CO2 hat eine Maschine, die aus vielen Bauteilen zusammengebaut wurde, eigentlich verursacht am Transportweg, ist es notwendig, die Daten von vielen Frechtern an einen Kunden zu bringen. Würde das ein Frechter machen, dann hat er das Problem, dass er aber praktisch seinen ganzen Betrieb offenlegt, weil da weiß ich dann, welchen Verbrauch hat sein LKW, wo ist er gefahren, in welchen LKW waren welche Teile drinnen und so weiter. Und da können Datenräume einen großen Vorteil bringen, weil wir könnten jetzt, oder der Frechter könnte jetzt seine Daten in einem Datenraum ablegen, und der Datenraum hat im Wesentlichen eine Eigenschaft: ich als Besitzer der Daten bin derjenige, der definiert, wer darf auf welche meiner Daten zugreifen. Wir nennen das Policies. Also diese Policies erstellt derjenige, der die Daten besitzt. Und das Zweite ist, ich muss meine Daten nicht irgendwo hinschicken, sondern die Daten bleiben dort, wo ich sie gerne hätte. Das kann jetzt sein, die bleiben bei mir im Keller oder die bleiben in meiner Cloud-Infrastruktur, die ich mit meinem Cloud-Anbieter aufgesetzt habe und wo ich meine Daten sowieso habe. Das bietet eben den Vorteil, dass ich jetzt sozusagen der Eigentümer der Owner meiner Daten bleibe.
Datenraum. Jeder ist der Owner, hat die Daten da, wo er sie eh hat.
Ja.
Wie kommen die in den Datenraum rein? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das funktioniert genauso wie bisher. Also das heißt, ich habe im Prinzip irgendwo meine Daten gespeichert und ich speichere die in dem Datenraum so ab, wie ich das bisher gemacht habe. Technisch sprechen wir davon, wir haben Konnektoren. Das heißt, das ist ein Stück Software, das im Prinzip eine Verbindung zwischen dem Datenraum, also man könnte jetzt eine Datenbank dazu sagen, herstellt und der Anwendung, die die Daten produziert.
Mhm.
Und dieser Konnektor ist dafür verantwortlich, dass diese Daten in diesen Datenraum in diese Datenbank gespeichert werden. Das ist eigentlich nicht sehr viel anders, als wie das bisher auch funktioniert hat. Genauso würde dann jemand von außen, dem ich Zugriff auf meinen Datenraum gewähre, einen Konnektor benötigen, um dann auf diese Daten zuzugreifen. Und dann, je nachdem, was erlaubt ist, kann der Daten von dort lesen oder er kann Daten von sich oder Analysedaten, die er gemacht hat, auch dann dort hineinspeichern. Spannend wird dann die Geschichte, wenn wir jetzt noch überlegen, wenn wir diese Situation haben, hat ja ein Fremder immer noch Zugriff auf einen Teil meiner Daten. Vielleicht nicht mehr auf alle, aber er hat noch Zugriff. Das heißt, er könnte sich dort eventuell auch noch immer Dinge anschauen, wo ich gar nicht will, dass er sich die anschaut. Und da kommt jetzt ein anderes Thema ins Spiel, nämlich das Thema Privacy Preserving Learning.
Mhm.
Und dort, was steckt da jetzt dahinter? Privacy Preserving heißt, dass wir sozusagen die Hoheit der Daten oder überhaupt das Wissen, das in den Daten drinnen steckt, für uns behalten, als Datenowner, als Datenbesitzer. So, wie kann jetzt jemand analysieren, wenn ich meine Daten für mich behalten will? Also jetzt umgangssprachlich gesagt, ich zeige dir meine Daten nicht, aber du kannst sie trotzdem analysieren.
Mhm.
Das ist ja jetzt eigentlich ein Paradox. Na, das geht. Da gibt es zwei verschiedene Arten, wie das gehen kann. Beide noch etwas in der praktischen Anwendung, noch etwas in der Zukunftsmusik natürlich. Das ist auch die Aufgabe eines Forschungszentrums, wie wir das sind, dass wir solche Sachen ausloten und dort funktionierende Use Cases dann einmal als Proof of Concept zeigen. Was sind diese zwei Arten? Das eine ist, die Daten sind verschlüsselt und sie bleiben verschlüsselt. Und ich analysiere verschlüsselte Daten.
Mhm.
Auch das klingt jetzt komisch.
Sehr komisch.
Ja, jetzt habe ich irgendwelchen kryptischen Code, wo ich nicht entschlüsseln kann, was da dahinter steckt. Und jetzt kann ich mit diesem Code aber rechnen. Und dann kommt wieder verschlüsselt natürlich das richtige Ergebnis heraus. Das ist ja sehr komisch. Ja, da gibt es mathematische Verfahren. Eines davon nennt man homomorphe Verschlüsselung. Und diese homomorphe Verschlüsselung hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass eine Addition mit den verschlüsselten Daten gemacht werden kann und das verschlüsselte Ergebnis, das man erhält, dem richtigen Ergebnis entspricht, aber halt verschlüsselt ist. Also solche Dinge gehen. Da gibt es mathematische Verfahren. Ist natürlich eine spezielle Form der Verschlüsselung. Und da steckt jetzt auch noch die viele Arbeit drinnen, weil das geht noch nicht für alle Operationen, die wir brauchen, um vollständig rechnen zu können. Das heißt, wir müssen entweder unsere Algorithmen so runterbrechen, dass das mit Operationen geht, die in dieser Verschlüsselung zulässig sind. Oder wir müssen natürlich noch andere Verfahren oder andere Verschlüsselungen finden, wo andere Operationen zulässig sind. Aber für einfache Rechenaufgaben, also ein Beispiel davon ist die Addition, geht das. Also ich kann eine verschlüsselte 2 mit einer verschlüsselten 3 addieren und kriege eine verschlüsselte 5. Und jetzt habe ich hoffentlich richtig gerechnet, weil sonst wäre das natürlich nicht ganz zielführend, wenn dann ein zufällig falsches Ergebnis herauskommt. Die zweite Art, wie wir arbeiten können, ist eigentlich die, die ich am charmantesten finde, weil die dreht sozusagen die bisherige Arbeitsweise um. Bisher hat man das immer so gemacht, ich habe irgendwo einen Algorithmus gehabt, der ist auf irgendeinem Rechner gelaufen und ich habe die Daten zu diesem Algorithmus gebracht. Es würde jetzt zum Beispiel heißen, nehmen wir den Fall, wir haben zwei Firmen und eine Ingenieursfirma, die Dienstleistungen in der Datenanalyse anbietet. Eine Firma produziert Daten, die zweite Firma braucht das Ergebnis. Und das Ingenieurbüro hat den Algorithmus dazu, was hat man bisher gemacht. Man hat im Prinzip bisher gegangen, hat die Daten an das Ingenieurbüro geschickt, das Ingenieurbüro hat analysiert und das Ergebnis ist an die Firma gegangen. Aber im Prinzip waren die Daten weg von dem, dem sie gehören und was immer dann passiert. Was man aber machen kann, das ist, dass man das umdreht und den Algorithmus zu den Daten schickt. Mhm. Also das heißt, Datenraum, die Daten bleiben bei mir und es kommt ein Algorithmus bei mir vorbei, der dann auf meinen Ressourcen rechnet. Dafür kriege ich ein bisschen Geld, weil der ja meine Rechenleistung verwendet. Und dieser Algorithmus sieht dann meine Daten und kann das Ergebnis dann dorthin schicken, wo es hinkommen soll. Also zum Beispiel in einen anderen Datenraum bei einer anderen Firma. Und da müssen jetzt natürlich verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, weil ich möchte natürlich nicht einen Algorithmus bei mir laufen haben, der dann Blödsinn macht, um das einfach zu sagen, der dann vielleicht meine Systeme kompromittiert, mir Viren einschleust oder meine Daten im Klartext nach draußen schickt. Also auch das will ich nicht haben. Das heißt, man muss sich dort irgendwas einfallen lassen, wie man diese Algorithmen zertifizieren kann, sodass der zum Beispiel dann von einem Clearinghouse einen Stempel kriegt, eine digitale Signatur bekommt und ich diese Signatur überprüfen kann und dann sagen kann, jawohl, dieser Algorithmus ist zertifiziert, der wurde überprüft, ob der das richtig macht, ob der mit meinen Daten nichts Falsches macht, ob der kein Virus einschleißt und so weiter. Und dann lasse ich den bei mir wahrscheinlich immer noch in einer geschützten Umgebung arbeiten und das Ergebnis, das der nach draußen schickt, kann ich natürlich auch kontrollieren, dass ich dann sage, okay, wie viel und was schickt denn der nach draußen? Schickt der jetzt sozusagen in irgendeiner Form kodiert die Originaldaten raus, sodass man die dann draußen wieder zusammenbauen kann? Das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Das ist noch Zukunftsmusik, da arbeiten wir gerade dran, solche Verfahren auf die Beine zu stellen, die Datenräume so aufzustellen, dass die das möglich machen. Aber das hat dann natürlich das würde gewaltige Auswirkungen haben, wenn wir das zum Laufen bekommen, weil dann kann wirklich jeder sozusagen seine Daten für sich behalten. Also nehmen wir an, alle produzierenden Unternehmen hätten ihre Produktionsdaten bei sich. Es gibt eine Anwendung, wo wir aber von allen produzierenden Unternehmen die Daten brauchen, zum Beispiel um eine Energieoptimierung über ein ganzes Land machen zu können, dann könnte ein Algorithmus bei jedem Unternehmen vorbeikommen, analysieren, wann treten Stromspitzen oder Rohstoffspitzen auf und könnte dann Empfehlungen geben und könnte sagen, bitte verschiebt eure Produktion um 5 Minuten. Weil dann kollidiert es nicht mit euch am Nachbarn und dem rate ich, sie 5 Minuten vorzuziehen. Dann haben wir nicht 2 Spitzen gleichzeitig, sondern die Spitzen hintereinander. Wir haben den Stromverbrauch etwas geglättet, müssen vielleicht das Netz nicht ganz so stark ausbauen, wie das ohne solche Anwendungen wäre. Also nur um ein einfaches Beispiel zu verwenden. Oder wir berechnen den CO2-Verbrauch mit irgendwelchen Algorithmen, die jetzt nicht bei jedem Transportunternehmen einzeln gemacht werden können, sondern das macht eben ein Ingenieurbüro, ein Softwareanbieter, der diesen Algorithmus erstellt und der wird dann bei allen Transportunternehmen verwendet, um den CO2-Bedarf von irgendwelchen Maschinen oder Gütern zu berechnen.
Das klingt alles sehr, sehr komplex und extrem anspruchsvoll. Habt ihr denn auch Kooperationen, Forschungskooperationen mit anderen? Weil das ist fast nicht zu glauben.
Das ist richtig, dass das 12 Leute machen.
Dass das 12 Leute machen können.
Also wir arbeiten sehr stark mit dem IT bei solchen Bereichen zusammen. Wir haben einige Partnerfirmen, mit denen wir ganz konkrete Projekte machen. Es gibt andere Forschungsinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist momentan sehr stark in Österreich konzentriert. Auch aus fördertechnischen Gründen, also da stecken auch größere und kleinere Förderprojekte dahinter, denen man solche Dinge machen kann. Ja, also das geht nicht mehr alleine und das ist eigentlich auch etwas, was man grundsätzlich anmerken muss oder wo man, wenn man in der Digitalisierung sich anschaut, was man mit Digitalisierung machen kann, dann geht es ja auch immer darum, wie kann ich wettbewerbsfähig bleiben, wie kann ich sozusagen mir einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen, zumindest zeitweise. Und da gibt es jetzt 2 oder 3 Möglichkeiten, was ich da tun kann. Die eine Möglichkeit ist natürlich immer, dass ich schaue, was gibt es am Markt an Digitalisierungslösungen, die kaufe ich zu und verwende in meinem Unternehmen. dafür ist auch schon großes Wissen notwendig, ums eigene Unternehmen und auch um die Digitalisierung, damit ich dort umgangssprachlich gesagt jetzt kein Blödsinn zusammenkaufe, dass ich auch wirklich den Nutzen habe oder dass der Nutzen überhaupt machbar ist. Das hat man also im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse in der Vergangenheit sehr stark gemerkt, dass da oft Lösungen angestrebt wurden, die grundsätzlich eigentlich nicht gehen aufgrund von der Datenlage. Aber damit verschaffe ich mir nicht wirklich einen großen Vorteil, weil das sind Lösungen, die können auch andere einfach zukaufen. Und dann haben die wieder den Client, da humpelt die praktisch eigentlich nur hinten dran. Und ich habe natürlich auch das Problem damit, dass diese Lösungen für sich eigentlich immer Insellösungen sind. Ja, das heißt, ich mache da eine Insel und dort eine Insel. Und dann, wenn ich die beiden Inseln miteinander mit einer dritten Insel sozusagen verbinden will, geht das nicht, weil die Systeme nicht darauf ausgelegt sind und weil ich im eigenen Unternehmen sozusagen die Strukturen nicht habe, damit das geht. Mhm. Ja, und das Zweite ist natürlich, dass man sagt, naja, ich muss mir überlegen, wie kann ich mit neuer Technologie sozusagen auch neue Anwendungen, neue Felder, aber überhaupt vielleicht neue Produkte anbieten oder an den Markt bringen. Wie kann ich, nehmen wir Lichtlösungen zum Beispiel, mit dem Verkauf von Leuchten an und für sich wird man nicht ewig lange Geschäfte machen können oder nicht die guten Geschäfte machen können, aber es wird sozusagen Zusatzleistungen benötigen, die man mit den Geräten dann verkaufen kann, damit man sozusagen dann wieder Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen hat. Und da ist es einfach notwendig, dass Unternehmen und Forschungsinstitute zusammenarbeiten und eben genau solche Dinge entwickeln, dass man sagt, okay, wie kann ich zum Beispiel unternehmensübergreifend unter Wahrung der Privacy Daten analysieren? Denken wir an eine ganz einfache Geschichte. Viele von uns haben mittlerweile eine Photovoltaik am Hausdach zu Hause, haben einen Wechselrichter irgendwo herumstellen und viele Hersteller von Wechselrichtern bieten uns an, die Daten unseres Wechselrichters in deren Cloud zu schicken und geben uns dann auf einer Handy-App die Möglichkeit zu schauen, wie viel der Wechselrichter heute an Energie produziert hat und wie viel Geld ich damit verdient habe. Das ist für manche eine nette Spielerei, aber eigentlich gebe ich sehr viel von meinen Daten nach draußen. Das mache ich jetzt noch mit der Heizung, mit der Lüftung, mit meinem Swimmingpool oder mit sonstigen Dingen. Die Waschmaschine hat mittlerweile einen Internetanschluss und so weiter. Das heißt, ich gebe eigentlich die ganzen Daten über mein Leben oder wie ich halt Geräte verwende nach draußen. Und wenn jetzt ein Böswilliger an diese Daten dran käme, dann könnte der im Prinzip meinen Lebenswandel daraus nachvollziehen. Wenn ich das nicht will, dann wären wir jetzt wieder dort, wo wir sagen, naja, ich habe meinen eigenen Datenraum und ein Algorithmus kommt vorbei und kann die Analysen machen, vielleicht sogar gegen Geld, die jetzt die Herstellerfirma vom Wechselrichter oder von der Waschmaschine braucht, um die Produkte zu verbessern oder um mir zu sagen, wann ich Probleme mit meiner Waschmaschine oder mit meinem Wechselrichter bekommen würde. Dann haben alle einen Mehrwert davon und wir haben eine Zusatzdienstleistung generiert und eigentlich ein sichereres Datenumfeld generiert. Mhm. Und da sehr viel Zukunftsmusik drinnen steckt, ist einfach notwendig, dass Betriebe und Forschungsunternehmen zusammenarbeiten und einmal die Grundlagen, damit sowas möglich wird, entwickeln. Mhm. Und dann können die Unternehmen das implementieren und damit echte Vorteile erzielen, weil halt neue Systeme oder neue Services dadurch entstanden sind.
Mhm. Ja, Robert, ich habe gehört, ihr habt ein privates 5G-System bei euch im Labor installiert. Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr da damit?
Ja, sehr interessant, Rudi. Das haben wir wirklich vor kurzem bei uns installiert. Ein privates 5G-System ist im Prinzip ein eigenes Telefonnetz, das sozusagen der Digital Factory gehört, sowie die 5G-Netze, die wir alle in der Öffentlichkeit verwenden von den diversen Anbietern, haben wir unser eigenes 5G-Netz mit eigenen SIM-Karten, sozusagen das Digital Factory-Netz, das aber nur in einer sehr beschränkten Reichweite, nämlich innerhalb unseres Labors funktioniert. Und jetzt wird man sich die Frage stellen, was tun wir damit und warum brauchen wir das? Und da muss man jetzt ein bisschen ausholen und sich drahtlose Netzwerke anschauen. Wir alle kennen WLAN, wir alle kennen mittlerweile Bluetooth und viele andere drahtlose Netzwerke, die wir immer wieder verwenden. Die haben, oder jedes drahtlose Netzwerk hat seine Vor- und seine Nachteile. Das kann jetzt der Datendurchsatz sein, das kann die Reichweite sein, das kann die Echtzeitfähigkeit sein, auf die werde ich dann eben gleich eingehen, oder das können die Kosten sein. Und für viele Einsatzzwecke ist eigentlich das große Problem, dass keine der bisher existierenden Netzwerke alle Bedingungen, die man braucht, optimal abdecken. Wenn wir jetzt uns das private 5G-System anschauen, dann hat das einige Vorteile, und zwar was die Echtzeitfähigkeit und was den Datendurchsatz betrifft. Es ist nicht die Geschwindigkeit, mit der wir die Daten drüber bringen, da wäre ein WLAN-Netzwerk genauso gut geeignet, aber es ist sozusagen die Verlässlichkeit, die zeitliche Verlässlichkeit, die Verzögerung, wir nennen das Latency, die beim 5G-Netzwerk sehr gut ist, um schnell Dinge rüberzubringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine sicherheitsrelevante Applikation habe, einen ferngesteuerten Roboter oder ein selbstfahrendes Auto, und ich möchte mit diesem kommunizieren und ich muss die Befehle, die ich diesem Fahrzeug oder dieser Maschine schicke, dass die in wenigen Millisekunden dort ankommen und dann abgearbeitet werden, dann gibt es momentan eigentlich nicht sehr viele Netzwerke, die das erfüllen, außer wenn das Netzwerke sind, die nur für diesen Zweck entwickelt sind und nur diesem Zweck dienen, also keinen allgemeinen Zweck haben. Und dann würden wir dort ein 5G-System verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Produktionsanlage habe und ich möchte die Maschinen, weil sie beweglich sein müssen, Roboter, die herumfahren kann, oder ich kann sie nicht mit Kabeln verbinden und ich brauche eine schnelle Verbindung zu diesen Maschinen, zum Beispiel aus sicherheitstechnischen Gründen, dann bleibt mir eigentlich nur 5G-Netz über. Warum? Weil im Gegensatz zum WLAN kann ich beim 5G-Netz Prioritäten vergeben und kann zum Beispiel sagen, für eine bestimmte Anwendung, für eine bestimmte Applikation bekommt diese Funkstrecke zwischen diesen zwei Geräten absolute Priorität und bekommt von der Bandbreite von mir aus 90 oder sogar 100%, und dann kann ich wirklich garantieren, dass ein Befehl in wenigen Millisekunden bei der Maschine ankommt oder auch irgendwelche Sensordaten von der Maschine dann zu einem Großrechner kommen, dort verarbeitet werden können und dann der Befehl, die Maschine zum Beispiel zu stoppen, sofort kommt. Denkt man sicherheitsrelevante Geschichten, Fahrzeuge, die sich auf Baustellen autonom bewegen und jetzt passiert irgendetwas, ein Arbeiter steht im Weg, und die Bildverarbeitung, die zum Beispiel solche Dinge detektiert, kann aber nicht am Fahrzeug, weil es ein kleinerer Roboter ist oder was auch immer, der die Rechenleistung nicht hat, ausgearbeitet werden, sondern muss an einen größeren Rechner nach draußen geschickt werden. Dann brauche ich dort eine Verbindung, die mir garantiert, wie hoch die Latenz ist, also diese Verzögerung, um das Sensorsignal zum Rechner zu bringen. Wie lang die Rechenzeit ist, weiß ich. Und dann um den Befehl, die Maschine zu stoppen oder irgendetwas zu tun, wieder zurückzuschicken. Auch wenn ich große Datenmengen habe, die ich schicken will, kann ein 5G-Netz von Vorteil sein, wenn man da große Datenmengen drüber bringt. Das Ganze geht natürlich nie gleichzeitig. Also ich kann nicht große Datenmengen mit wenig Verzögerung, das schließt sich aus. Dann gibt es aber andere Anwendungen, wie zum Beispiel die genaue Positionierung von einem Empfänger. Wenn ich das zum Beispiel für Vermessungstätigkeit verwenden will, dann geht das mit einem 5G-System nicht, sondern da muss ich unter Umständen auf andere Technologien, zum Beispiel würden wir dort jetzt Ultra-Wideband verwenden und spezielle Anordnungen von Sendestationen und Empfangsstationen, um dann zum Beispiel Vermessungstätigkeiten auf Baustellen damit ersetzen zu können. Also brauche ich dann keinen Geometer mehr, der irgendwas einmisst, sondern ich habe Tags, die sich auf den Bauteilen oder auf den einzubringenden Gegenständen befinden, und ich könnte dann mit diesen Tags und mit den Funkstationen das auf wenige Zentimeter genau vermessen. Und das ist auch eine Gruppe bei uns, die sich eben mit solchen Dingen beschäftigt. Wir nennen das dann hybride drahtlose Netzwerke, also wo wir dann die Vor- und Nachteile, oder halt, wir kombinieren die Vorteile, um die Nachteile auszuschalten, um das richtig zu sagen, wo wir dann verschiedene Netzwerke miteinander kombinieren, um dann die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. Und da spielt natürlich auch Preis eine Rolle. Ein 5G-System, das hat einen stolzen Preis, also da redet man von weit über 100.000 Euro, wo es ein System kostet im Vergleich zu einem WLAN-Access-Point, der 100 Euro oder weniger kostet, je nachdem wie gut er ist, sind das natürlich gravierende Unterschiede, die man da hat, und auch dort muss man dann optimieren.
Mhm. In Summe eine geballte Ladung digitales Know-how, das es bei euch gibt.
Das ist richtig.
Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann könnte man sich jetzt vielleicht generell die Frage stellen, wie deine Einschätzung als wirklicher Experte in dem Bereich ist, was das Thema Digitalisierung bei uns in Österreich, vielleicht auch in Europa angeht, wenn man es einmal mit anderen Regionen global vergleicht. Ne? Manche behaupten, dass wir da vielleicht nicht mehr in der allerersten Reihe mitspielen. Wenn man sich die Dinge so anhört, ist aber auf jeden Fall sehr viel Know-how schon vorhanden. Wie würdest du das einschätzen? Wo stehen wir da?
Das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man die Dinge betrachtet. Also wir haben sicher Inseln oder Kernpunkte, wo wir sehr gutes und sehr viel digitales Know-how haben. Aber leider ist es mit dem Know-how alleine nicht getan, sondern es sind mehrere Dinge notwendig. Ich muss das umsetzen können, und die Sache ist, wie wir auch in dem Gespräch heute schon gesehen haben, hochkomplex und sehr kompliziert. Das heißt, es ist nicht etwas, wo vielfach auch der Glauben da ist und nach dem Quick-Win mit der künstlichen Intelligenz. Also das sind alles keine Dinge, wo man so unbedarft und mit Halbwissen hineingehen sollte und dann schnell sozusagen da die großen Einsparungen oder das große Geld damit verdienen kann. Digitalisierung auf die Beine zu stellen in einem sehr globalen Umfang kostet extrem viel Geld. Also wir reden da von zig Milliarden, und ich glaube schon, dass wir da in Europa einiges verschlafen haben, was diese großen Infrastrukturen betrifft. Wenn man sich anschaut, wo die großen Digitalfirmen sitzen, dann fällt mir in Europa kein wirklich großer oder kein Technologieführer ein. Natürlich gibt es Cloud-Anbieter, es gibt Rechenzentren, die auch in Europa stehen, aber das sind nicht die ersten gewesen. Ja, die Großen, wir kennen sie alle, die Großen im Digitalbereich, das ist eine Handvoll Firmen, die wir kennen. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz sind es momentan eine oder zwei Handvoll großer Firmen, nicht die kleinen, großer Firmen, die dort wirklich den Impact schaffen. Und da reden wir aber von zig Milliarden an Investitionen, die gemacht werden müssen. Dort haben wir sicher den Zug verpasst. Ja, wo wir sicher nicht so weit hinten dran sind, das sind die kleinen Dinge oder dann, wenn es die Umsetzung oder die Anwendung betrifft. Ich glaube, da sind wir mit den Ideen her gut, wobei man vielleicht sagen muss, die traditionelle Sichtweise in Europa steht uns da schon ein bisschen im Weg. Ja, ich kann das aus meiner Zeit in der USA, beim 3D-Druck war das Gleiche. Ich bin dorthin gekommen als gerade einmal fertiger Student und habe dann ein Einladungsschreiben bekommen, da ist drinnen gestanden, wir schneiden CAD-Modelle in dünne Schichten und bauen sie zusammen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, die sind alle verrückt, wie soll denn das gehen? Und das wird nie funktionieren, aber ich schaue mir das jetzt an, weil ich will es wissen. Und ich glaube, genau diese Einstellung, ja, man hat natürlich das Gefühl, das kann ja nicht gehen, weil man keine Beweise dafür hatte, dass es gehen könnte, aber dann sich trotzdem hinzusitzen und es möglich zu machen, das liegt dem Europäer oder nicht allen Europäern so gut. Und ich glaube, da ist ein bisschen die Hemmschwelle da, dass man solche Dinge dann auch in Angriff nimmt. Ja, darum glaube ich, ist es gut, dass Europa jetzt diese Gaia-X-Initiative gemacht hat. Das ist auch nur eine von vielen, wo es aber um das Thema Datenräume geht. Ich glaube, es wird gut sein, wenn man sich mit Themen beschäftigt, wie dass man sagt, naja, wie kann ich Daten analysieren, ohne sie überhaupt gesehen zu haben oder sie sehen zu dürfen. Klingt ein bisschen utopisch, aber ich glaube, alle diejenigen, die da sagen, oh ja, das ist spannend, ich habe zwar keine Ahnung, wie das jemals funktionieren soll, aber ich schaue mir das jetzt an, ich beschäftige mich damit, ich bringe mich ein, ich entwickle mit, oder ich habe vielleicht sogar die Idee und sage, naja, ich setze drauf und da könnte ja was drauf entstehen und dann bin ich vorne. Das tut Europa gut, das findet auch statt. Darum ist sehr schwierig zu sagen, haben wir es verschlafen. Das Große haben wir mit Sicherheit verschlafen. Das muss man sagen, um den Kleinen können wir aber sicher durchaus mitmachen. Genau mit so kleinen Initiativen oder auch ja, das Bilden von hybriden Netzwerken. Ja, die Idee, dass nicht mehr alles in Zukunft verkabelt ist, sondern dass das sehr stark über Funksysteme gehen wird. Das sind alles so Ansatzpunkte und mit denen kann man in Europa noch sehr, sehr viel machen.
Mhm. Schön, dass es da eine positive Zukunftsaussicht auch gibt. Das ist gut.
Also vielleicht noch als Nachsatz. Jeder, der sagt, in Europa haben wir es verschlafen, der hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Aber dem kann ich auch nur sagen, ja, wenn du der Meinung bist, dann trag was dazu bei, dass wir aus dem Schlaf aufwachen. Und schließ dich zusammen mit anderen und hab eine Vision. Also ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, ja, sozusagen eine Vision zu haben, auch wenn die vielleicht jetzt unwahrscheinlich erscheint und dann halt viele Jahre dran zu arbeiten. Und wenn man sich die großen Firmen anschaut, jetzt auch im Bereich der Digitalisierung, wann die damit begonnen haben und wo wir alle eigentlich nur gesagt haben, na, das wird nie was, das ist solche Spinner. Also diese andere Einstellung, glaube ich, die kann uns helfen, sozusagen da jetzt dann nicht ganz zu verschlafen. Die Digital Factory ist halt eine Institution, ein kleines Forschungszentrum, das dazu ihren Beitrag leistet. Und genau darum verfolgen wir auch Visionen, wo dann manche andere momentan auch zu uns sagen, na, das kriegt es aber nie her.
Ja, schön, dass wir da mit dem richtigen Mindset auch in Vorarlberg unterwegs sind. Das ist sehr erfreulich. Ja, Robert, wir werden wahrscheinlich irgendwann einmal einen weiteren Podcast machen müssen, wo wir das eine oder andere Thema noch vertiefen. Es drängen sich ein paar Fragen schon fast wieder auf, die in diese Richtung denn ein bisschen ausgearbeitet werden könnten. Für heute sage ich vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke auch, Rudi. Danke für die Möglichkeit, dass ich mich da ein bisschen einbringen durfte und ein paar Gedanken mit euch teilen konnte.
Sehr, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.